zu einem neuesten Arteshot. Wir sind hier in der Kinobar des Monopolkinos in München. Der Axel und ich haben gerade den neuesten Film von Ryosuke Hamaguchi gesehen. Drive My Car ist eine Adaption von einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami. Ist ein ziemlich langer Film, 3 Stunden. Und der japanische Oscar-Beitrag hat in Cannes für das beste Drehbuch einen Preis bekommen. Ganz kurz, worum geht's? Es geht darum, dass ein Schauspieler aus Tokio in Hiroshima ein Engagement annimmt, und zwar Onkel Vanya von Tschechow für die Bühne zu inszenieren, und bekommt dann wider Willen eine junge Fahrerin an die Seite gestellt. Da ist der Film aber, also die Anfangstitel sind gerade losgelaufen, da ist der Film aber schon 40 Minuten alt. Und vorher wird eine, wie ich finde, ziemlich überraschende Geschichte erzählt über ihn und seine Frau. Axel, was hast du denn noch hinzuzufügen zu dieser möglichst spoilerfreien Einführung?
Ich werde nicht spoilern. Das kann man eigentlich gar nicht bei dem Film. Wer Tschechow kennt, für den ist da alles bekannt. Also der wird alles erwarten und auch alles kriegen, was er möchte. Also das Interessante ist, dass die Murakami-Geschichte an sich viel schmaler ist. Also die würde man in 20 Minuten lesen, maximal. Da wird eigentlich nur von einem Schauspieler erzählt, der seinen Führerschein verloren hat. Und um überhaupt durch die Stadt zu kommen, wird er halt von der jungen Frau chauffiert und erzählt ihr von seiner Ehefrau, die auch ab und zu mal fremdgegangen ist. Das ist die eigentliche Erzählung, die wahrscheinlich, ich bin kein großer Fan von Murakami, also ich, und ganz oft sind die Verfilmungen, haben was unglaublich Statisches, Lebloses. Ich erinnere mich auch an Burning, das war übrigens unser erster Arteshot. Der Film hat mir gefallen, aber es war für mich einfach noch zu viel Murakami. Es hatte dieses unwahrscheinlich Leblose. Jede Person stand für etwas, für eine Idee, aber schien mir leblos zu sein. Und das ist hier für mich sehr anders, also weil Hamaguchi baut halt, wie du schon gesagt hast, nimmt eigentlich diese Kernerzählung, das ist für ihn die Rahmenerzählung, und eigentlich im Kern kommt es in dem Film zu den Proben zu Tschechow. Und man muss vielleicht noch vorweg sagen, dass am Anfang die Hauptperson ist Regisseur und Schauspieler und seine Frau ist Drehbuchautorin, sie heißt Oto Erkafuku. Und sie haben einfach ein sehr schwieriges Verhältnis. Das wird auch gleich relativ schnell klar gemacht, dass ein totes Kind im Raum steht, dass Sexualität etwas sehr Eigenes ist, dass ich finde, ich habe schon lange nicht mehr so einsam Sex gesehen, wo jeder verloren in sich ist. Also das war schön, aber auch sehr traurig. Und gleichzeitig erfährt man, dass diese Sexualität tatsächlich auch so eine Art kreatives Muss ist für sie als Drehbuchautorin. Auch das wird eigentlich schnell klar, ohne da zu spoilern, dass er damit leben muss, dass er nicht der einzige Mann ist. Und das aber für sich behält und auch nie thematisiert, seine Eifersucht. Und für mich ist dieser Umgang mit der Eifersucht auch wirklich sehr ungewöhnlich. Also das habe ich auch selten gesehen, in dieser explosiven Stille damit umzugehen. Aber wie gesagt, das ist nur der Einstieg, eigentlich der Rahmen, um eigentlich Onkel Vanya nochmal zu inszenieren. Denn während dieser Proben in Hiroshima merkt man eigentlich, dass das Stück selbst mehr oder weniger auch das Personal, die Schauspieler, ihn und auch seine verstorbene Frau und die Person, die hinzugekommen, spiegelt. Dass also, wie er selbst mal an einer Stelle sagt, Tschechows Text ist so beängstigend, wenn man ihn spricht, zerrt er das Innerste in einem hervor. Und das passiert halt allen Beteiligten aus und stellt auch die grundsätzliche Frage in den Raum, die Tschechow stellt, soll man handeln oder soll man nicht handeln? Und die wird auch schon eigentlich am Anfang kurz verhandelt, als wir eine kurze Szene aus Warten auf Godot sehen, wo das im Grunde genommen der moderne Tschechow ist, wo ganz ähnliche Fragen gestellt werden. Und das ist und das wird immer mehr verschachtelt im Laufe des Films, inwieweit das Stück eigentlich auch eine Inszenierung unserer Gegenwart ist, inwieweit es noch mit uns in unserer Gegenwart zu tun hat, mit unserem Leben, mit unseren Träumen, mit unseren Erfüllungen und was wir eigentlich in dieser komplizierten Welt mit uns machen. Sollen wir halt ja letztendlich handeln und irgendwen erschießen oder sollen wir es nicht tun? Sollen wir lieber schweigen und die Aggression oder die Wut, die Frustration, unsere ganze Hoffnungslosigkeit in uns hineinfressen, um dann irgendwann so einer Zeitbombe zu unterliegen, die losgeht, ohne dass wir es wissen?
Was kann ich jetzt dem entgegnen?
Ja, ich muss sagen, ich habe diesen Film, der ist ja 3 Stunden lang, ich habe den, also Anders Sittert hat ihn im Kino gesehen, ich habe ihn in 8 Abschnitten auf dem Handy gesehen und Und war trotzdem immer wieder, ich habe mich immer gefreut. Das war für mich wie so eine Serie, die ich Stück für Stück gesehen habe und die mich immer wieder überrascht hat. Trotz des langsamen Tempos, allein dieser rote Saab, dieser Saab 900, mit dem er umherfährt. Also ich konnte mich gar nicht satt sehen an diesem Rot vor dem Grau. Das hat mich alles...
Ein Plädoyer für den kleinen Bildschirm.
Ja.
Jetzt ist der Film ja auf ziemlich vielen Top-10-Listen gelandet dieses Jahr, ist der japanische Oscar-Beitrag. Hm. Und ich muss sagen, dass ich bin ja hier immer total ehrlich, normalerweise bin ich da der Allererste, der da die Hand hebt und sagt, meins, meins. Hier bin ich aber zwiegespalten. Also zum einen ist es überhaupt nicht schwer, die Vorzüge, die der Film hat, zu sehen. Er spricht profunde Themen an, ohne einen damit irgendwie überrollen zu wollen. Er lässt sich Zeit, wie alle Hamaguchi-Filme ist auch der tatsächlich sehr lang. Das ist fast sogar noch der kürzeste, glaube ich. Der hat auch schon 5-Stunden-Filme und so
gemacht. Ja, wirklich. Das war mein erster
Film. Ja, der hat, glaube ich, einen 4-stündigen Dokumentarfilm, wo es wirklich nur um die Inszenierung geht. Von einem Theaterstück, und das ist jetzt sozusagen Material, was quasi wie eine Recherchearbeit war, wie so ein Steinbruch auch für diesen Film. Ja. Er lässt sich auch Zeit zu meandern, wo man sozusagen seine Gedanken freikreisen kann. Er erzählt trotzdem die Geschichte, verfällt dabei aber, wie ich finde, gar nicht in diese üblichen Arthouse-Klischees. Also er stellt nicht einfach irgendwie die Kamera dahin, wie es die gute Frau Schaneleck macht und lässt dann die Leute irgendwie ihren Text runterrattern, sondern das ist schon ansehnlich gemacht, sage ich mal. Da geht es jetzt nicht darum, den Zuschauer auszusperren. Und die Szenen sind auch pointiert. Also wenn es da diese Lesung gibt, diese Probelesung, dann gibt es da schon, genau, da gibt es da auch schon quasi einen Hauch von Konflikt und man hat Figuren, zu denen man eine Bindung aufbauen kann oder auch nicht. Dennoch finde ich, dass der Film sehr viel braucht, um diesen Hauch zu erzählen. Und da bin ich mir dann nicht so sicher, ob die Wahl der Mittel und der Inhalt tatsächlich miteinander korrespondieren. Also es ist ja nicht nur eine Kurzgeschichte, die er hier adaptiert, sondern es sind ganze drei aus demselben Band. Mhm. Ja? Mhm. Also diese Nummer mit Fremdgehen, das ist zwar aus dem Drive My Car, aber Scheherazade ist eine zweite Kurzgeschichte, wo es tatsächlich darum geht, dass eine Frau nach dem Sex ihrem Liebhaber Geschichten erzählt und der ihr sie dann am nächsten Tag, so nachdem sie die schon längst vergessen hat, halt nochmal erzählt und die dann die weiter umarbeitet. Also das ist eine ganz eigene Welt, die er da mitverwurschtet hat.
Aber es wird sowas homogen, finde ich. Also es wird,
dann kann man sagen, dann kann ich das rechtfertigen. Mhm. Er braucht aber auch noch, neben der dritten Kurzgeschichte, braucht er noch Tschechow. Da hat er wirklich riesengroße Themen, die Heilung von Verlust, Ehebruch, Tod. Dann geht es auch noch um die Kunst der Inszenierung und sozusagen die Inszenierung innerhalb einer Inszenierung. Ja. Also das ist schon sehr, sehr viel, was irgendwie an Input gebraucht wird, um überhaupt versuchen, einen, wie du ja findest, homogenen Film zu erzählen. Ich bin da zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob es nicht möglich gewesen wäre, in der Welt sozusagen aus einem Quellmaterial eben was zu bauen, was die Literatur übersteigt. Also man kann sozusagen auf der kritischen Seite anmerken, es ist vielleicht wie so ein Selbstbedienungsladen, wo ein Autor sagt, ich nehme das und gieße daraus jetzt sozusagen meinen eigenen Kuchen. Es gibt Leute, die es ja toll finden. Der ist bei Cahiers du Cinéma auf Platz 3. Der alterwürdigen Cahiers du Cinéma. Lassen wir mal so dahin stehen. Ich finde auch die Bildsprache, die ich ja eben unaufgeregt genannt habe und zum Glück eben nicht sich an Arthouse-Klischees entlanghangelt, dennoch nichts sagen. Also es ist ganz viel einfach Schuss gegen Schuss. Also auch im Auto. Schuss gegen Schuss.
Auch die Total Einstellungen, Schuss vollkommen geradlinig, also rechte Winkel, also die ganze Zeit, das stimmt.
Jetzt kann man sagen, das ist so eine beabsichtigte Stillosigkeit, die ist aber dennoch nah an der Konventionalität für mich. Also irgendwie, wo stand in der Zeit, das war ein sehr schönes Zitat, zu dem Erzählband, dass der Erzählband so einen defensiven, untertourigen Erzählfluss habe. Das hat dieser Film für mich auch. Und wenn die Absicht war, das herzustellen, dann hat es der Film sehr gut geschafft.
Also das ist wie jeder Murakami-Film gewissermaßen. Das ist auch bei Burning so gewesen. Es ist wirklich angezogene Handbremse die ganze Zeit. Also keiner spielt aus sich heraus. Die Handlung wird nie forciert. Es gibt keine...
Ja, aber am Ende platzt es dann doch heraus. Und das ist dann...
Aber so ein platzen ist ein großes Wort, ja.
Ja, aber er bringt es dann doch irgendwie zu einem Abschluss.
Er bringt zum Abschluss. Und ich meine, ich stimme dir zu, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Film für die Oscars ist, weil grundsätzlich frage ich mich ohne meine Leidenschaft für Tschechow und auch Warten auf Godot. Also ich denke, wer das nicht hat, für den werden diese unendlichen, also diese endlosen Zitate aus dem Tschechow-Stück sehr ermüdend sein und auch die Proben, die ja natürlich sehr detailliert gezeigt werden, da bin ich mir nicht sicher, das hätte man tatsächlich destillieren können und tatsächlich mit viel mehr Andeutungen arbeiten können.
Der Film suggeriert auch Subtilität, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so subtil ist. Es wird einfach sau viel auch ausgesprochen. Ja. Nicht nur das, was zwischen den Figuren ist, sondern halt auch so Sachen wie, loben Sie mal mehr oder er sagt doch dann zu dem jungen Schauspieler, kommen Sie doch mal zur Vernunft und so. Also irgendwie... Der Film gibt vor, Leerstellen zu haben, aber es ist doch so viel irgendwie drin, was eigentlich jede Leerstelle tothaut.
Ja und nein. Also im Grunde genommen ist es für mich...
Ich bin auch ja und
nein. Ja, nein, im Grunde genommen ist es für mich, also ich finde, das ist so eine der aufregendsten Inszenierungen von Onkel Vanya der letzten Jahre für mich gewesen. Das sozusagen als Theaterinszenierung wäre für mich ein ganz großer Wurf. Also das ist, aus dem normalen Leben, also den Onkel Vanya in unsere Gegenwart zu transportieren, das ist eine tolle Sache. Das ist für mich gelungen. Aber für Leute, die mit Tschechow und seiner Düsternis und seiner Hoffnungslosigkeit nichts am Hut haben, ist das eine unerträgliche Schwere, die letztendlich keinen Ausweg lässt, außer gegen Kummer hilft halt Lindenblütentee. Ja,
jetzt kommen die positiven Sachen. Ne? Also die Inszenierung ist toll und es ist auch toll, dass es sozusagen multilingual ist. Also da wird neben Japanisch, wird Koreanisch, Mandarin, genau, und zwar koreanisches gehörlosen Alphabet gesprochen, Englisch, was irgendwie ganz toll ist, dem zuzuschauen. Ich finde auch diese Inszenierungsszenen, so lange die sich hinziehen und so redundant, die sind trotzdem sehr erhellend und bereichernd.
Wer für den es interessiert, total großartig.
Die sind zwar bisweilen hölzern inszeniert, die Figuren, aber die entwickeln trotzdem so ein Eigenleben und ich schaue denen gern zu. Das ist jetzt nicht so steril wie jetzt bei Presson oder so, was ja ein Stilelement bei ihm ist. Also er lässt schon Emotionen zu, auch wenn die teilweise weginszeniert werden. Was ich auch mag, ist, dass es, obwohl der halbe Film irgendwie im Auto spielt, es dennoch kein Roadmovie ist. Weil es kurz halt nicht Ende, so diese Reise... kurz am Ende, ja, genau. Ja, ja. Da hat es diese Reise mit verschiedenen Stationen. Ja. Aber der Film fängt ja auch schon vorher im Auto an.
Genau,
und der ist mittendrin auch dauernd im Auto. Es sind ganz viele Monologe.
Rote Saab, ich liebe es ja so ganz toll, ja.
Es ist kein Roadmovie, sondern es ist eher ein Kammerspiel im Auto bis zum finalen Akt. Was mir aber dann gefallen hat, also man hat das irgendwie, die fahren ewig lang auf dieser Brücke in Hiroshima und es geht so 10 Stunden und man schaut so Schuss gegen Schuss auf beiden Seiten des Autos so raus und ist immer auf dieser Brücke. Man hat das Gefühl, diese Brücke geht einfach 100 Kilometer endlos durch die Landschaft. Und es hat natürlich was. Ja.
Was Suggestives, weil es wirklich so, es zieht einen, so länger man guckt, also zieht es einen, finde ich, in diese Uneindeutigkeit des Lebens und das ja in allen Bereichen durchscheint, also in dem moralischen Handeln, also es geht ja auch um Schuld. Das ist wirklich, alles ist uneindeutig und das ist, glaube ich, für mich auch das Stärkste, dass er bis zum Schluss dazu steht.
Also er ist ja auch irgendwie, ich habe ja vorhin gesagt, er bedient keine Arthouse-Klischees, er ist artsy, also er ist, sagen wir so, er ist ästhetisch, aber eben nicht artsy, nicht verkünstelt, was ja auch irgendwie was Schönes ist. Also er hat wenig Irritation jetzt auf dieser ästhetischen Ebene oder auf einer oberflächlichen Ebene, sondern darauf zielt er gar nicht ab und sperrt dich aber auf derselben Seite auch nicht aus. Also ich habe versucht, das für mich auf den Punkt zu bringen, zu sagen, das ist irgendwie Arthouse-Kino für Unprätentiöse. Und ich weiß nicht so genau, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber diese Irritation, dass der Film einem dann, obwohl er so unkünstlerisch oder gewollt unkünstlerisch erscheint, einem trotzdem die Möglichkeit gibt, der Offenheit, hat mir dann doch so sehr gefallen, dass ich eher zum Guten tendieren würde, bei all den Kritikpunkten, die ich jetzt genannt habe.
Ja, ganz eindeutig da.
Für dich auch?
Für mich auch, auf jeden Fall. Also das ist wie gesagt, ich denke, dass es viele irritieren wird, wer mit Theater überhaupt nichts am Hut hat, der wird noch mehr befremdet sein, der wird wenig damit anfangen können, aber wer nur in Ansätzen den Namen Tschechow mal gehört hat, der wird sehr glücklich damit werden.